Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bis zur Glotze. Ich bin der Christian und ich habe den Martin dabei, einen wunderschönen.
Hallöchen.
Ja, da sind wir wieder und besprechen ein paar Dinge, die wir gespielt haben, Spiele, die wir gespielt haben, weil es sind ja jetzt auch ein paar Wochen ins Land gezogen, in denen wir jetzt nicht so fleißig gepodcastet haben, aber das holen wir jetzt natürlich nach mit einigen Spielchen. Und zwar haben wir natürlich, weil du dabei bist, wieder eine erlesene Auswahl an Indie-Spielen vor allem. Und ich habe auch zwei kleinere Titel gespielt, wobei Indie da jetzt vielleicht auch nicht die richtige Bezeichnung immer ist, zumindest bei einem nicht mehr, aber Indie-like vielleicht. Und zwar fangen wir vielleicht mal mit einem deiner Titel an. Du hast nämlich einmal Planet of Lana 2 und einmal Solitaria mitgebracht, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe.
Ja, Solitaria.
Solitaria, okay.
Ja. Sollen wir damit mal anfangen? Lass damit mal anfangen, weil Planet of Lana, da reden wir gleich, das hast du ja auch gespielt. Ne? Da können wir gleich ein bisschen.
Zumindest angerissen schon mal.
Überfliege ich das mal, weil es ist einfach, es ist ein sehr schönes Metroidvania. Oho, Überraschung. Aber es gibt halt nicht so, gibt ein paar Sachen dazu sagen. Also erstmal finde ich, dass es extrem gut aussieht. Es sieht so aus, so ein bisschen wie so ein, ja, wie so ein Aufpoppbar, diese Aufpop-Bücher, weißt du? So Bücher, wo dann auch so 3D-Effekte so rauskommen aus dem Buch und sowas. Mhm. So in spielbarer Form. Das sieht alles richtig schön aus. Das Einzige, was ich so ein bisschen, was ich auch am Anfang gedacht habe und was vielleicht jemand, wenn er zum Beispiel den Protagonisten sieht, der sieht ein bisschen so aus wie so ein, wie so eine Chibi-Figur aus so Flash-Player-Spielen. Weißt du, was ich meine? So klein, so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Also er wirkt so ein bisschen, als würde er in die gesamte Welt nicht reinpassen. Das Charakterdesign im Spiel ist eigentlich sehr gut. Die ganzen Charaktere und Figuren, die man trifft, sind eigentlich alle sehr cool designt. Und ich meine, bei ihm ist es so ein bisschen, es wirkt, er sieht so aus, als hätte er irgendwie eine Oculus Rift als Gesicht, so, weißt du? Es wirkt irgendwie, als wäre er irgendwie vielleicht ein PlayStation-Maskottchen oder sowas. Das sticht als einziges, finde ich, was die Optik angeht, ein bisschen raus. Aber ansonsten sieht es einfach wunderschön aus. Und es geht um die Welt, Solitaria, die bewohnt wird von elementaren Wesen. Und die sind aufgeteilt in, es gibt Feuerwesen, es gibt Erdwesen und Wasserwesen. Ne? Das ist so das Klassische. Und die wurden alle von einem König vereint und regiert. Und dieser König ist, nachdem so eine üble Seuche das Land heimgesucht hat, verschwunden. Und wir spielen einen kleinen Feuerkrieger, der wie viele andere Krieger aus dem Reich auch nach diesem König sucht. Und das ist so die Hauptstory. Und wir treffen dabei auf einige Charaktere aus der Spielwelt, und erleben so ein bisschen was über die Vergangenheit des Landes und so. Und kriegen auch gleichzeitig in der Gegenwart halt ein bisschen mit, wie die Seuche das Land halt dahin gesiecht hat. Ne? Und ehemals gute Leute werden von der Seuche halt befallen und greifen dich an und so weiter und so fort. Es ist also alles relativ klassisch und trotzdem schön erzählt. Ne? Also ein, zwei Twists hier und da gibt es auf jeden Fall, aber es ist jetzt nichts, also man muss jetzt hier nicht, dass das ein Meisterwerk oder so erwarten, aber es ist eine schönes Fantasy-Setting und eine schöne Fantasy-Story und die Präsentation ist eigentlich sehr gelungen, finde ich, mit diesem Look, der bis auf, wie gesagt, ein, zwei kleine Ausnahmen eigentlich sehr stimmig in sich ist. Und ja, ansonsten ist es halt ein klassisches Metroidvania, was allerdings auch sehr viele Souls-like-Elemente in sich vereint. Also es gibt natürlich die Death-Run-Mechanik, also wenn ihr sterbt, lasst ihr alle Erfahrungspunkte und gesammelte Währung an Ort und Stelle fallen und müsst wieder zum Ort des Todes zurückkehren. Bossgegner sind natürlich knackig schwer und die Story wird zwar von vielen NPCs ein bisschen erzählt, aber auch von Gegenständen und Gegenstandsbeschreibungen und ja, die Atmosphäre passt halt auch zum Souls-like. Also hier wurde schön sich bei den besten Kategorien aus Metroidvania-Sachen bedient, so Hollow Knight-mäßig und Ori and the Blind Forest erkenne ich da auch schön drin. Und auf der anderen Seite hast du natürlich eine ordentliche Prise, sag ich mal, FromSoft und Dark Souls auch mit eingeflochten. Auch wenn das Spiel, ne, und mit dem Protagonisten ein bisschen cutesy aussieht, so ein bisschen, ne, aber davon sollte man sich nicht täuschen lassen. Das Spiel ist schon, hat schon so seine, also brutalen Momente, es prügelt schon oft auf euch ein. In Form von Gegnern, die auf euch einprügeln. Also wenn ihr hier eine Herausforderung sucht, seid ihr hier auf jeden Fall auch an der richtigen Stelle. Es gibt zwar, das ist sehr lobend hervorzuheben, einen leichten Schwierigkeitsgrad und einen sehr leichten Schwierigkeitsgrad. Oder wenn ihr es noch schwerer wollt, einen extremen Schwierigkeitsgrad. Aber selbst der normale fordert euch schon einiges ab. Denn das Hauptgameplay im Kampf ist nämlich das Parieren. Ne, und das ist halt, da ist immer wenn es in irgendeinem Spiel darum geht, das richtige Timing zu finden, kommt nochmal so eine Prise, sag ich mal, was wollte ich jetzt sagen? Prise Schwierigkeit, sag ich mal, mit dazu. Ja.
Aber, also, du hast ja jetzt gesagt, sehr, sehr klassisches Metroidvania. Ein Metroidvania, finde ich, steht und fällt ja schon mal so zur Hälfte damit, ob es knackig in der Steuerung ist und vom Kampfsystem her. Wie würdest du das da bewerten?
Also, das Kampfsystem finde ich eigentlich sehr cool. Es ist, wie gesagt, der Hauptfokus liegt darauf, dass du dann die Angriffe rechtzeitig blockierst, um halt Parierangriffe auszuführen. Und wenn du dann richtig blockiert hast, kannst du noch eine Taste für einen Folgeangriff drücken. Deswegen, das läuft alles ganz flott. Beim Manövrieren, muss ich sagen, fühlt sich der Charakter, Todd heißt er, manchmal ein bisschen schwerfällig an. Aber das ist halt auch Eingewöhnungssache. Und natürlich ist es ganz Metroidvania-typisch auch, dass ihr weitere Fortbewegungsfähigkeiten mit dem Lauf des Spiels lernt und das dann alles flüssiger wird. Aber Plattforming ist nicht die Stärke dieses Spiels. Also es gibt zwar 2, 3 Plattforming-Challenges im Spiel, wo du dann verschiedene Fähigkeiten aneinanderreihen musst, um einen Abschnitt zu überqueren. Aber der Fokus in diesem Spiel ist eindeutig auf das Kämpfen gelangt. Also, ne, die Bossgegner, die halt sehr imposant sind und die man dann niederringen muss. Und das merkt man auch am Leveldesign, weil die Level an sich halt jetzt nicht die plattformigsten Level aller Zeiten sind. Und ich bin immer kein großer Fan davon, wenn man es erkennt, dass in der Spielwelt halt Plattformen so platziert wurden und du springst einfach nur drüber und die Ebene, auf der du herumläufst, ist immer sehr viereckig. Sag ich jetzt, so beschreibe ich das.
Ich weiß, was du meinst, ja.
Und
ich habe auch gerade einen Test offen, da sieht man das an der einen oder anderen Stelle, dass es so,
ja
wie gebaut halt aussieht und nicht so,
genau, ein bisschen wie so Blöcke, die auch Welt einfach erschaffen. In der Luft schweben manchmal oder so.
Ja,
also ich nenne das Super Mario-Syndrom, weil alle natürlich bei Plattformern als das Nonplusultra die Super Mario-Spiele nennen und ich nenne aber immer die Donkey Kong Country Spiele, vor allem die neue Auflagen, ne, Returns und Tropical Freeze, weil die Plattform, auf denen man rumspringt, in die Spielwelt mit eingebaut haben. Und bei Mario-Spielen ist es auch sehr oft Blöcke, die einfach in der Mitte des Bildschirms schweben und so. Und das Gefühl hatte ich hier auch oft an Stellen. Die Hintergründe sind dabei im Gegensatz, im Kontrast halt wunderschön. Und da hatte ich mir gewünscht, ich zum Beispiel hier den einen Screenshot, den ich im Test gemacht habe, da hast du halt im Vordergrund die Blöcke, auf denen du springst und im Hintergrund sind so Blumen zu sehen. Wenn ich mir so vorstelle, ey, die Blumen sind doch auch Plattformen. Wenn das die Plattformen zum Beispiel wären, weißt du, dann es gibt halt einige Orte und Stellen im Spiel, wo es ein bisschen, du läufst dann auf Ästen irgendwie noch rum und so und das sieht ganz cool aus, aber größtenteils ist das Leveldesign sehr blockig. Und die Spielwelt ist riesig, also die Weltkarte ist sehr groß, deswegen ist es auch sehr cool und das finde ich auch ist ein großer Pluspunkt von diesem Spiel. Schnellreisen ist direkt von Anfang an möglich, jeder Altar, den du triffst, das sind die Speicherpunkte in diesem Spiel, ist direkt ein Schnellreisepunkt, du musst nicht irgendwie erst eine Fähigkeit lernen zum Schnellreisen, du kannst direkt von Anfang an zu jedem Schnellreisepunkt zurückreisen. Irgendwann im Laufe des Spiels findet man auch die große Hub, den großen Hub, wo man dann mit gedrückter Schnellreisetaste automatisch zum Hub zurückkehrt, egal wo man sich gerade in der Welt befindet. Also es gibt eigentlich immer gute Möglichkeiten, durch diese Welt umherzureisen, aber das manuelle Umherlaufen und Platforming, das ist es dann nicht. Also dann ist man lieber so, okay, natürlich gibt es ein bisschen Erkundung, ne, und das ist auch schön und gut. Das ist halt Metroidvania üblich, dass du mal geheime Wände, die du zerschlagen kannst und so findest und dahinter versteckte Items oder so. Das ist auch hier der Fall. Wobei ich auch sehr lobend erwähnen muss, dass wenn du zum Beispiel durch die Welt läufst und du siehst oben irgendwie ein Item liegen, aber du hast noch den Doppelsprung nicht freigeschaltet und kommst da noch nicht hin, dann wird das Item trotzdem auf deiner Karte markiert. Und das automatisch, ohne dass du irgendwie einen Marker, und du hast auch noch irgendwie 40 Marker oder so oder 80 Marker zur Verfügung, dass du irgendwie Sachen für dich selber markieren kannst. Deswegen, das Spiel nimmt dich in dem Aspekt schon sehr an die Hand, dass es dir einfach die Navigation leicht macht und dass du dich dann darauf konzentrierst, ja, durch diese Welt zu gehen, sie ein bisschen zu erkunden, aber hauptsächlich die Gegner halt besiegst und in den Orten mit den NPCs redest und so weiter und so fort. Ja, das würde ich sagen.
Was würdest du sagen, ist so das Unique an dem Spiel? Also jetzt auch im Vergleich zu anderen Metroidvanias? Oder ist es, hat es das gar nicht so per se?
Wie gesagt, es knausert sich so die Sachen aus allen möglichen Sachen zusammen. Und das muss ja nichts Schlechtes sein. Ne? Es hat sich so viele Aspekte aus verschiedenen Spielen zusammen, um ein eigenes Spiel zu werden. Ich finde, dass das Parier-Gameplay im Kampf schon sehr gut umgesetzt wurde, dass das schon so der Hauptaspekt von diesem Spiel ist. Du hast natürlich so ein Level-Up-System, wo du verschiedene Werte aufleveln kannst, wie Angriffsstärke, Lebensenergie und so weiter und so fort. Die werden dann mit so Steintafeln markiert in deinem Hauptmenü. Und diese Steintafeln kannst du aber auch noch aufwerten und du kannst auch neue Steintafeln finden, die sich auf deine Werte auswirken und dann mit deinen Levelpunkten irgendwie kannst du die dann auch noch aufwerten. Das ist auch so ein Aspekt. Wie gesagt, das ist dann eher sehr Souls-like, dass du halt dann auch deinen Charakter mit Charakterwerten versiehst. Das hast du in einem Metroidvania ja eher selten, dass du richtige Statuswerte oder Charakterwerte als Nummern irgendwie angezeigt hast, sondern eher so, ja, bei Hollow Knight ist es ja zum Beispiel, du hast das stärkere Schwert und machst jetzt doppelten Schaden oder sowas. Und hier hast du halt wie in Souls-likes halt richtige Statuswerte, die du mit erhaltenen Leveln und sogenannten Hitzepunkten, weil du bist ja ein Feuerkerlchen, kannst du dann die Hitzepunkte auf deine Werte verteilen und die dann so erhöhen. Mhm. Aber das ist halt auch, wie gesagt, so eher, das Menü sieht auch sehr Souls-likeig dann aus. Ich möchte dem Spiel jetzt trotzdem nicht absprechen, dass es eine eigene Identität hat, aber ich habe mich auch von der Atmosphäre, die sehr stark ist in diesem Spiel, sehr oft an Hollow Knight zum Beispiel erinnert gefühlt. Ne, wenn du durch so eine düstere, traurige Welt läufst und da läuft im Hintergrund so Violinmusik und so ein bisschen mit Klavier begleitet, dann setzt da automatisch diese Hollow Knight-Stimmung ein. Dafür kann Solitaire nichts, weißt du, sollen jetzt alle Spiele auf Klaviermusik verzichten oder auf Geigenmusik, wenn du irgendwie eine bedrückende Stimmung erzeugen willst, um nicht mit Hollow Knight verglichen zu werden. Das passiert ja bei Metroidvania-Genre sowieso fast automatisch. Da sind halt ein paar Spiele ganz oben drauf, ne, Hollow Knight, die Ori-Spiele und so, die dann den Maßstab setzen, mit dem sich alle anderen aus dem Genre vergleichen müssen. Und wenn du dann auch nur ein bisschen sehr ins gleiche Genre, zum Beispiel ins Fantasy-Genre dippst, dann läufst du natürlich Gefahr. Ne? Also wenn du nicht gerade ein Cyberpunk-Metroidvania machst, sondern Fantasy-Metroidvania, dann ist natürlich Hollow Knight nicht sehr weit davon entfernt. Deswegen, ja, kann man Solateria da jetzt auch keinen Vorwurf machen. Ich finde, es ist ein sehr gelungenes Spiel. Ich werde es auch bestimmt noch weiterspielen. Mir hat der Kampf gefallen. Also ich habe einen Bossgegner und das ist dann dieses, da kommt dann das Souls-like rein. So, sobald du den Boss geschafft hast, das ist so ein sehr befriedigendes Gefühl. Vor allem, wenn es ums Parieren geht. Das ist das haptische Feedback beim Parieren, das fühlte sich schon sehr gut an. Das ist, wie gesagt, das ist der Hauptkern dieses Spiels und der ist sehr gut gelungen. Und das Gesamtpaket finde ich schon stimmig. Also ich mag die Welt insgesamt, wie gesagt, auch wenn das Level-Design an sich halt ein bisschen leidet und ein bisschen schwächelt, aber ich mag die Spielwelt nichtsdestotrotz. Ne? Und ich bin immer für diese alte Erzählung von den vier Elementen bin ich immer für zu haben. Also deswegen eigentlich.
Also unterm Strich würde ich sagen, so als Souls-Metroidvania-Fan vor allem, kann man sich das auf jeden Fall geben. Ich sehe gerade auf Steam 19,50 Euro kostet jetzt gerade. Würdest du sagen, dafür ist es fair?
Ja, doch, schon. Für ja, Souls-Vanias gibt's ja jetzt tatsächlich eine. Ich meine, selbst Hollow Knight ist ja auch mit den Souls-Spielen verglichen worden. Und wenn das so euer Metier ist, dann ist das definitiv ein Blick wert, ja, würde ich schon sagen.
Sehr schön. schon mal eine sehr positive Erfahrung hier. Dann würde ich mal weitermachen mit der nächsten positiven Erfahrung, nämlich ein Spiel, was ich gespielt habe. Und zwar, worauf ich mich auch schon tatsächlich gefreut habe, weil ich es letztes Jahr auf der Gamescom gespielt habe, nämlich Super Meat Boy 3D. Und da konnte man, glaube ich, schon im Vorfeld ein bisschen skeptisch sein, weil so ein 2D-Konzept dann mit so einem tollen Plattforming in die 3D-Welt zu transportieren. Das kann natürlich auch schief gehen, aber ist es hier nicht. Also Super Meat Boy 3D ist ein richtig, richtig tolles Plattforming-Ding und sieht erstmal echt gut aus, aber vor allem spielt es sich richtig toll. Also ich habe sofort das Gefühl gehabt, okay, das fühlt sich richtig knackig an. Ich habe stets eine richtig gute Kontrolle über meinen Fleischklops und vor allem gerade mit der dritten Dimension ist das, finde ich, auch immer so ein Ding bei Platforming-Spielen, dass ich auch immer weiß, wo mein Charakter ist, wenn ich jetzt irgendwie in der Luft bin, weil das ist man hier sehr viel, dass du viele Sprünge hast, manchmal mehrere oder Wandsprünge, dass du halt in der dritten Dimension auch immer weißt, okay, da befinde ich mich gerade, aber das gelingt auch sehr, sehr gut. Also da kann man sich nicht beschweren, wenn man jetzt irgendwie stirbt, oh, das liegt jetzt wirklich am Spiel, weil man stirbt sehr oft. Die Level sind richtig, richtig knackig. Das ist eben auch so ausgelegt, dass du jetzt nicht alles sofort beim ersten Mal schaffst, weil du, na, also das merkst du an mehreren Elementen. Zum einen ist unser Hauptcharakter immer ledierter, je öfter man ein Level neu startet. Also, ne, dann hat er irgendwann ein paar Pflaster, dann hängt schon das Auge halb raus, ne, wenn er immer wieder stirbt und gegen irgendwas gepfeffert wird. Und am Ende, wenn man das doch geschafft hat, dann hat man quasi eine All-in-One-Wiederholung, weil dann sind alle Figuren aus jedem Run, den du gemacht hast, also sagen wir, du hast jetzt 10 Versuche gebaut, dann sind alle 10 Hauptfiguren gleichzeitig, werden die abgespielt und dann siehst du immer, wie weit du in dem jeweiligen gekommen bist, aber alles halt gleichzeitig, was super lustig ist. Ich glaube, das Maximum ist bei 99, ab da sagt das Spiel, okay, das wird jetzt ein bisschen viel darzustellen. Habe ich auch noch nicht geschafft, so oft zu sterben, aber es ist sehr, sehr, sehr knackig. Also, wobei ich sagen muss, die ersten Level waren tatsächlich noch sehr, sehr zugänglich. Und dann so ab der zweiten Welt zieht es sehr merklich an. Aber in einem sehr motivierenden Umfang. Also, ich habe mich nie frustriert gefühlt, weil du immer das Gefühl hast, so ein bisschen das Ding generell bei schwierigen Spielen, ne, dass du sehr schnell dazulernst. Ah, okay, so weit komme ich mit meinen Sprüngen. Und wenn ich vielleicht einen alternativen Weg gehe, weil das hast du hier auch zwischendurch mal, dass du jetzt nicht unbedingt links lang gehen musst, sondern vielleicht auch mal rechts lang gehen kannst, dass das dann besser funktioniert. Und die Lernkurve motiviert extrem. Und auch sind die Level unglaublich abwechslungsreich gestaltet. Also du hast pro Welt immer so ein gewisses Theme quasi, ne, was sich dann so durch alle Level dann durchzieht, aber trotzdem ist es immer abwechslungsreich. Und ich finde, das gelingt dem Spiel sehr gut, welches auch übrigens aus Deutschland kommt, by the way. Das erlebt man ja leider sehr, sehr selten, dass Videospiele, die auch mal ein bisschen vielleicht aus diesem ganz kleinen Status herausbrechen, vielleicht so Richtung Mainstream vielleicht schon schielen, dass es da halt sehr wenig gibt, außer ja vielleicht Anno noch, aber sonst ist ja die deutsche Entwicklerszene da ein bisschen unterrepräsentiert leider, aber Super Meat Boy vertritt uns sehr gut.
Frieden.
ja, wir haben ja einen großen Namen da verloren, beziehungsweise sind ja jetzt noch Publisher. Ja. Von daher Super Meat Boy 3D, ganz große Empfehlung, wer auf knackiges Platforming steht. Ich muss aber gestehen, so nett das auch aussieht, ich hatte zwischendurch immer mal wieder Frame Drops. Also ich habe es jetzt auf der Series X gespielt. Also es sieht jetzt auch nicht so krass aus, dass man sich denkt, oh, da würde jetzt die Konsole in die Knie gezwungen werden. Also das ist irgendein Optimierungsding. Das hat man, also das hatte ich auch immer an den gleichen Stellen. Also das muss irgendwie, das war jetzt nichts, was irgendwie random aufgetaucht ist, sondern immer an relativ gleichen Stellen. Gerade wenn irgendwas mit so Feuer oder sowas auf dem Bildschirm einprasselt, dann waren da schon Ruckler. Und das ist natürlich für so ein Spiel nicht gut, weil da zählt jeder Frame. Also da kommt es wirklich auf Millimeter teilweise an und das hat dann schon hier und da ein bisschen gestört. Ich habe es jetzt die letzten 2-3 Tage nicht gespielt, aber werde es auf jeden Fall noch ein bisschen weiterspielen und hoffe, dass vielleicht bis dahin, oder vielleicht ist es ja schon passiert, irgendein Update gekommen ist, was das dann auch ausmerzt. Ich habe jetzt gerade den Preis nicht parat. Ich weiß, dass es auf jeden Fall im Game Pass ist, wer den abonniert hat. Ich glaube, muss man mittlerweile auch dazu sagen, ne? Ultimate und Premium Edition. Das ist ja auch so ein zerstückeltes Ding mittlerweile. Aber ich gucke jetzt gerade mal auf Steam. 25€ kostet das. Dafür würde ich sagen, absolut fair. Also klar, wenn man jetzt jedes Level so für sich betrachtet, ne, die gehen immer so, boah, weiß ich nicht, 30 Sekunden bis 1,5 Minuten per se, aber du verbringst ja viel mehr Zeit damit. Und selbst wenn du alles durch hast, dann weiß ich nicht, wirst du wahrscheinlich so 4, 5, 6, 7 Stunden gebraucht haben. Aber das Motivierende sind ja auch dann Zeiten zu schlagen oder Dev-Zeiten zu schlagen und das. Also eigentlich bin ich da immer ein bisschen skeptisch, so mit Highscores und so, aber es irgendwie motiviert es mich hier. Ich habe das teilweise auch im ersten Lauf schon gemacht, dass wenn ich ein Level geschafft habe, ich mir dachte, ah, an der Stelle hast du echt Zeit gelassen, das geht noch besser. Und dann entwickelt man generell, weil man dann ja mehr, also schon etwas mehr Zeit mit einem Level verbringt, weil du es ja immer wieder machst, entwickelst du da schon irgendwie so ein Perfektionismus. Und deswegen verbringt man da durchaus mal gerne auch mehr Zeit damit.
Würdest du sagen, dass durch den Sprung in die dritte Dimension jetzt auch halt mit sehr viel Sequence-Breaking da noch viel mehr möglich ist, schnellere Zeiten? Weil ich habe zum Beispiel einen Stream gesehen von einem Streamer und da ist das Level, er ist halt im Vordergrund und am Ende der Strecke kannst du dann irgendwie nach hinten gehen und dann läufst du halt schräg in den Bildschirm rein, aber du kannst halt schon vorher irgendwie schräg rüberspringen. Das spielt wahrscheinlich eine größere Rolle jetzt im 3D, ne?
Ja, wobei ich sagen würde, auch erst so also nachdem man so vielleicht das erste Drittel gemacht hat, weil die Level sind, ich würde sagen, also zunächst auch erstmal ein bisschen simpler und danach bieten sie auch durch die dritte Dimension auch entsprechend solche Möglichkeiten. Das ist tatsächlich so ein Ding. Also ich bin jetzt noch nicht so ultra, ultra weit, aber so was ich jetzt gerade so aus dem letzten Level mitgenommen habe, würde ich sagen, ja, es spielt durch die dritte Dimension auf jeden Fall schon mal eine Rolle. Ja. Ich habe jetzt aber leider noch nicht auch gesehen, wie es im späteren Bereich aussieht oder wie manche da schon so ein bisschen ans Limit treiben. Aber so von meinen Erfahrungen her würde ich sagen, ja. Also ja. Wenn sich das so durchzieht, würde ich sagen, ja.
Ich freue mich dann auf die nächsten GDQs, weil bei irgendeinem, wahrscheinlich schon beim nächsten Summer Games, dann Quick wird das wahrscheinlich schon dabei sein. Und da wird man dann richtig sehen, was da an Zeiten rauszuholen ist. Das ist dann immer sehr interessant zu beobachten.
Ja, ich werde wahrscheinlich mir das gar nicht dann ansehen, weil dann denke ich mir so, ach Gott, bin ich schlecht.
Ja,
obwohl
gut,
ich dann teilweise selber stolz bin.
Aber da muss man sich, glaube ich, keinen Kopf machen. Das bei so Speedrunning-Sachen ist das immer. Ich habe auch schon einige Plattformer, die ich gespielt habe, und dann habe ich da Speedruns von gesehen. Da wird man auf jeden Fall auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht. Das stimmt schon, ja.
Ja, ja, ja. Also, ich meine, man merkt in den Leveln selber schon so, ah, hier und da sind halt schon irgendwie so kleine Wege, die man vielleicht nutzen könnte. Oder, wie gesagt, beim Spielen merke ich dann auch selber immer wieder, ach, guck mal, an der Stelle hast du irgendwie Zeit gelassen, da hast du Zeit gelassen. Hier, wenn du das noch nutzt, dann wäre es vielleicht noch schneller. Und dann versucht man das selber schon mal teilweise so ein bisschen zu perfektionieren. Aber wenn du es dann wirklich an die Spitze treibst, das ist auch echt knackig. Und da muss ich sagen, da komme ich, glaube ich, schon an mein persönliches Limit. Also wer da für zu haben ist und die Challenge sucht, der bekommt sie hier auch, wenn man das so ein bisschen herausfordern möchte, auf jeden Fall.
Ja, Meat Boy war ja immer so ein bisschen für die Hardcore-Zocker, ne?
Ja, also das ist es auch,
wird beziehungsweise auf jeden Fall immer schon schwierig.
Wenn es jetzt darum geht, ein Level einfach zu schaffen, würde ich sagen, dann kann man es jetzt auch, wenn man jetzt nicht ein Ultra-Hardcore-Zocker ist, aber es bietet viel Luft nach oben, wenn man eben genau so eine Person ist. Also von daher. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist einfach oder super, super einsteigerfreundlich, bis auf die erste Welt, aber auf jeden Fall Große Empfehlung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht bis hierhin, aber ich werde es auf jeden Fall noch weiterspielen. Über den nächsten Titel können wir beide reden. Du hast es getestet und ich habe jetzt gerade den Test nicht offen, aber ich meine, das hat sogar einen Award bei dir abgestaubt.
Ja.
Planet of Lana 2.
Ja. Das ist sehr passend, dass das jetzt rausgekommen ist, weil ich habe, glaube ich, Ende letztes Jahr, zu Weihnachten, habe ich so ein paar Spiele nochmal nachgeholt und da war Planet of Lana mit dabei. Du hattest es ja damals getestet und schon davon geschwärmt, wie schön es ist und ich konnte mich dann endlich selbst davon überzeugen und ja, du hattest recht mit deinem Test. Es war ein sehr, sehr schönes Spiel. Ist nicht extrem anspruchsvoll, plätschert so vor sich hin, aber ist halt schön präsentiert, tolle, schöne Musik, ne, und die Geschichte ist, ja, trotz dass nichts gesprochen wird, ne, sondern so eine Fantasiesprache, ist trotzdem schön, hält einen schon ein bisschen bei der Stange und davon haben wir jetzt einfach mehr. Ich glaube, das ist so, wenn man das als Fazit mal vorwegnehmen möchte, Planet of Lana 2 ist mehr Planet of Lana. So, ne, da muss man jetzt keine großen Experimente oder so erwarten. Es gibt natürlich einige neue Sachen im zweiten Teil, aber es ist halt vieles beim Alten geblieben. Ne? Also es sind die gleichen Mechaniken, die man schon kennt. Man schleicht sich entweder durch die Welt und muss sich vor den Augen von irgendwie fiesen Robotern oder fiesen Menschen oder fiesen Tieren verstecken. Oder man puzzelt sich ein bisschen durch und löst nicht allzu anspruchsvolle Rätsel. Ne? Meistens stolpert man man schiebt irgendwie was nach links und nach rechts und dann so, ah ja, warte, okay, dann schiebe ich das jetzt erst dahin und dann ist das Rätsel schon gelöst. Aber es trotzdem so ein bisschen kleinen Knick im Hirn macht das dann manchmal schon. Vor allem, wenn so ein paar neue Elemente, es gibt zum Beispiel eins, das finde ich so clever, diese Tierchen, die an der Wand entlang rollen und wo du dann die Spur entzünden musst, die sie hinter sich herlassen. Da sind manchmal sehr clevere Aspekte mitgemacht worden. Und solche Geschichten gibt es halt immer wieder. Und das ist eigentlich sehr schön. Aber genau, das sind dann Abschnitte. Und dann gibt es halt noch ein paar Platforming-Abschnitte, wo ich sagen würde, bei Planet of Lana, das sind so die schwächsten Abschnitte, weil das sehr oft in Trial and Error ausartet. Weil du halt manchmal in bestimmten Fluchtsequenzen zum Beispiel rennst und du springst irgendwo daneben und so, ah nee, da musste ich noch nicht hinspringen, da konnte ich nicht hinspringen. Und dann läufst du beim zweiten Versuch woanders lang. Ich weiß zum Beispiel bei irgendwas, war das eine Fabrik oder so, wo ich entkommen musste oder so eine Mine. Und da bin ich ein paar Mal gestorben, weil dann so, oh nee, hier muss ich jetzt nicht lang. Es ist technisch gesehen im Genre, ist es ein Plattformer, aber ich finde so, wenn das Spiel ruhigere Momente, klar, Klettern und so, das ist alles schön und gut, aber so Plattforming irgendwo schnelles Plattforming oder so, das muss man hier nicht. Das Spiel ist ein bisschen ne Laidback. So. Das ist eine ruhige, entspannte Zocker-Session, wenn man Planet of Lana spielt, würde ich sagen.
Ja,
ne?
Es ist tatsächlich einfach mehr Planet of Lana. Das kann man jetzt natürlich, glaube ich, so ein bisschen für sich selbst bewerten, wie man möchte. Also ich muss sagen, ich habe mich sehr schnell wieder so heimisch gefunden, habe auch irgendwie das Gefühl gehabt, ich spiele jetzt einfach Teil 1 weiter quasi. Ne? Es gibt so diese ein, zwei neuen Mechaniken dann auch und gerade so später mit der Unterwasserwelt oder ne, was so mit dem Entzünden, das ist schon.
Ja, da können wir gleich noch ein bisschen genauer darauf eingehen, weil das ist, glaube ich, der eine große neue Aspekt von Planet of Lana.
Wenn man jetzt aber davon absieht, dann ist es halt einfach Teil 1 irgendwie weitergespielt und das ist erstmal gut, weil Planet of Lana 1 gut ist. Mir war es dann an manchen Stellen aber so ein bisschen zu gleich, weil ich mir so nach Teil 1 dachte, oh, das war jetzt schön, das reicht mir, das war toll, so in der Form. Und für Teil 2 hätte ich mir dann doch ein bisschen mehr von dem gewünscht, was es dann neu macht, weil mir die Neuerungen sogar ganz gut gefallen und da hätte ich gerne ein bisschen mehr von gesehen, aber Teil 2 war jetzt ja auch deutlich schneller entwickelt als Teil 1. Klar, sie haben jetzt natürlich viel übernehmen können aus Assets und Spielmechaniken etc. Deswegen war es für mich so ein bisschen ein bisschen zu bekannt, Aber teilweise wurde ich dann wieder begeistert. So ein bisschen Wechselbad der Gefühle, aber nie, dass es jetzt negativ ist, sondern eher, dass ich ja schon so viel Planet of Lana bekommen habe zuvor. Ja.
Kann ich aber auch verstehen. Also ich würde jetzt auch sagen, wenn sie den dritten Teil machen, was wahrscheinlich ist, dann kann man vielleicht noch ein paar mehr neue Sachen, klar, und sich dann darauf fokussieren. Denn wie du schon sagst, zum Beispiel unter Wasser Level sind ja komplett neu. Und ich weiß, da rollen viele mit den Augen. Und ich bin auch kein großer Fan von Unterwasserleveln. Und ich bin ehrlich, auch hier an diesen Stellen war immer so, Unterwasserlevel. Aber während ich sie dann gespielt habe, haben sie mich nie genervt. Weil irgendwie, weiß ich nicht, die Steuerung von Lana läuft sehr flüssig. Das haben sie im zweiten Teil auf jeden Fall hingekriegt. Die Steuerung von ihr ist noch mal ein bisschen besser geworden. Mhm. Ich weiß, das war ein bisschen hakelig manchmal im ersten Teil, wo man, ne? Und das ist auf jeden Fall sehr viel deutlicher, flüssiger geworden im zweiten Teil. Und jetzt mit Unterwassersteuerung dazu, das ist so ein bisschen, klappt das? Klappt eigentlich sehr gut. Und auch wenn, ich bin dann immer, wenn ich bei so Spielen dann, unter Wasser, ist das jetzt realistisches Unterwasser oder nicht? Muss ich also Luft holen? Ja, in Planet of Lana geht auch einem die Luft aus, aber ich finde, die Stellen, wo man Luft holen kann, sind eigentlich immer sehr fair gesetzt. Generell sind die Zeitfenster in Planet of Lana 2 deutlich fairer. Ich hatte das Gefühl, im ersten Teil war es sehr oft, wenn du zum Beispiel von einem Grasbüschel zum nächsten schleichen musstest, während der Gegner gerade woanders hingeguckt hat, dann hat das Zeitfenster immer genau ausgereicht, dass du, wenn du losgehst, sobald sich der Gegner umdreht und sobald er sich wieder umdreht, bist du gerade beim Grasbüschel angekommen beim nächsten. Mhm. Das heißt, die waren sehr knapp und ich glaube, die haben sie im zweiten Teil ein bisschen fairer gemacht. Und das Gleiche gilt dann auch für die Abschnitte von A nach B, wo du das nächste Mal Luft holen kannst, wenn du unter Wasser bist. Also ich hatte nie irgendwie, außer dass die Male, wo ich es halt mal ausprobiert habe, was dann passiert, ja, man wird halt zum Anfang zurückgesetzt, aber ich hatte irgendwie nie die Gefahr groß, dass ich ertrinke oder so. Es gibt halt ein paar Abschnitte, wo du ganz schnell schwimmen musst und dann zum nächsten Punkt kommst, wo dann der Bildschirm so langsam zu wabern anfängt, dass dir das Spiel anzeigt, dass Lana keine Luft mehr kriegt. Aber ansonsten es war eigentlich sehr angenehm. Wie gesagt, es ist trotzdem, ich werde mit Unterwassersachen manchmal warm, manchmal nicht. Ich liebe den Wassertempel in Ocarina of Time auch noch, auch wenn viele ihn für den schlimmsten halten. Aber ich fand das damals sehr cool und die Atmosphäre auch. Und ich verstehe auch die Argumente, die ihn so nervig gemacht haben. Aber irgendwie habe ich da nie das große Problem mit gehabt. Andere Unterwasserszenarien ist halt immer so ein 50-50 Hit or Miss bei mir.
Zu Zelda, also da finde ich zum Beispiel schon mal im 3DS Remake deutlich angenehmer zu spielen aufgrund der
ganzen. Es ging um die Stiefel einfach, weil du oft ins Menü gehen musstest und so, das ist diese alte Thematik. Vielleicht ja bald neue Thematik, ne? Gibt ja eventuell, soll es ja wohl am Remake geben, keine Ahnung.
Möglicherweise. Ja, Gerüchte, das ist natürlich anderes Thema, aber ich weiß, was du meinst. Also ich habe jetzt nicht so eine Abneigung gegenüber Wasserleveln und muss sagen, also die haben mir auch wirklich Spaß gemacht und das war so für mich neben dem diesen kleinen Wesen, den man da diese Büschel entzünden
muss. Achso, die anderen Wesen. Ich dachte, du meinst jetzt Mui. Mui ist auch wieder dabei.
Mui ist sowieso immer ein Highlight.
Mui ist dabei. Man kann Mui auch wieder streicheln. Deswegen habe ich auch noch als positiven Punkt.
Das ist
nochmal automatische Pluspunkte.
Trägt ja auch genau, zur Atmosphäre bei.
Das haben wir ja auch noch gar nicht erwähnt, weil wir reden nur so diese Fellbüschel, die man kontrolliert. Das ist ja alles Mui. Der kann ja Geräte hacken und Tiere hypnotisieren. Und darüber steuert man dann halt in verschiedenen Rätselabschnitten andere kleine Wesen oder so, die dann diese Effekte haben. Auch kleine Fische zum Beispiel, jetzt wo unter Wasser eine Rolle spielt, kannst du so Fische steuern, die dann so eine Rauchwolke hinter sich herziehen und dann die Sicht von Gegnern verdecken können. Diese scheiß Elektroaale, die überall rumschwimmen. Ja.
Also ich muss auch sagen, so insgesamt, auch wenn ich jetzt noch nicht ganz durch bin, muss ich sagen, Planet of Lana 2 ist das bessere Spiel jetzt von beiden. Bei mir ist jetzt eher so, dass das nicht nochmal diese Euphorie entfacht wurde, einfach weil es stellenweise sehr more of the same ist. Aber unterm Strich, also wenn ich jetzt Teil 1 nicht gespielt hätte, wäre ich durch Teil 2 wahrscheinlich noch begeisterter als durch Teil 1. Ich weiß nicht, wie würdest du es im Vergleich zu Teil 1 bewerten?
Ja, doch. Also ich würde auch schon sagen, dass der zweite auf jeden Fall besser, wie gesagt, weil er sich halt auch besser steuern lässt. Ne? Und also ich würde aber sagen, zum Beispiel das Problem, was du jetzt vor allem hast, dass sich nicht so viel getan hat, wenn jemand jetzt dadurch mal den ersten Teil erst spielt und dann den zweiten, also direkt hintereinander, das würde ja gar nicht auffallen. Dann hast du statt einem 6-Stunden-Spiel hast du oder zwei 6-Stunden-Spielen hast du dann ein 12-Stunden-Spiel quasi.
Ja.
Und das ist ja eigentlich was Gutes. Deswegen, aber ja, ich habe dem ich habe auch noch mal deine alte, du hast zum Beispiel dem ersten Teil keinen Award gegeben und ich habe dem zweiten Teil jetzt einen Award gegeben. Ob das jetzt davon abhängig ist, welches jeweils unsere eigenen Kriterien sind, einem Spiel einen Award zu geben und wir trotzdem beide denken, dass Planet of Lana gut ist, keine Ahnung, sei mal dahingestellt, oder ob ich jetzt einfach dem zweiten Teil einen Award gebe, weil es das noch mal ein bisschen besser macht, was der erste gemacht hat. Ne? Aber ich hab meine Entscheidung, dem Spiel einen Award zu geben, davon abhängig gemacht, dass ich halt Planet of Lana 1 sehr frisch in meinem Kopf habe und jetzt den zweiten Teil gespielt habe, wie du sagst. Es war so, als hätte ich jetzt eventuell ein paar Monate Pause gemacht, Planet of Lana zu spielen und jetzt den zweiten Teil weiterspielen und einfach die Gesamterfahrung damit bewertet habe. Das kann gut sein. Ich finde diese Spiele sehr schön und ich meine, ich bin auch noch nicht ganz durch. Ich weiß, jemand, der eine Review zu dem Spiel macht, sollte vielleicht ein bisschen, aber ich habe auch noch, glaube ich, ein paar Kapitel offen. Aber so wie ich gehört habe, wird das Ende auch wieder relativ offen gelassen. Deswegen eventuell können wir ja uns auf den dritten Teil freuen. Und dann gucken wir mal, ob es da auch noch mehr Neuerungen gibt. Und vielleicht, ich meine, das Spielkonzept ist halt, ne, schön Rätseln, Schleichen, Puzzeln, ein bisschen hier und da Platforming. Da kannst du ja auch eigentlich nicht viel dran rütteln. Aber sie haben hier auf jeden Fall schon mal durchscheinen lassen, dass sie auf jeden Fall ein paar neue Ideen haben. Bin dann beim potenziellen dritten Teil gespannt, was sie noch mehr damit machen. Bitte schon sagst, ja.
Ja, also da bin ich natürlich auch gespannt, was sie dann mit dem Teil 3 machen würden. Da müsste sich aber, glaube ich, noch ein bisschen mehr dann tun. Also da können sie sich von mir aus auch ein bisschen mehr Zeit lassen. Vielleicht auch mal ein bisschen verrückter und noch mutiger werden. Also da bin ich ja sehr offen dem gegenüber, wenn sie sich da ein bisschen kreativ austoben. Ohne jetzt so per se den Charme oder das grundsätzliche Spielkonzept jetzt über den Haufen zu werfen. Aber ja, also bin ich grundsätzlich erstmal offen, weil ich mag generell einfach, dass es so ein charmantes, sympathisches Spiel ist, was auch einfach wieder toll aussieht, ne, muss man ja auch sagen. Die ganze Optik, der Artstyle und auch die Soundeffekte und so, das ist schon sehr stimmig und deswegen mag ich das auch total.
Ja.
Ja, ich weiß gar nicht, was kostet das, aber gut, wenn ein Spiel einen Award abräumt, dann kann man, glaube ich, sagen, lohnt sich. Ich sehe gerade 19,99 auf Steam. Dafür kann man das auf jeden Fall machen, ist, meine ich, auch im Game Pass für die, die den haben. Insofern gibt's von uns beiden mal einen Daumen nach oben.
Ja.
So, dann haben wir jetzt 3 von 4 Spielen abgehakt. Ich habe noch ein viertes, nämlich, was jetzt kein Indie-Game ist, weil es von Konami gepublished wird und eigentlich kein typisches Konami-Game ist, nämlich Darwin's Paradox. Und das ist ein Spiel, in dem man einen Oktopus spielt. Und das, also da treffen jetzt viele komische Sachen aufeinander, aber unterm Strich hat mich das begeistert. Weil Darwin's Paradox ist auch ein Spiel, in dem du dein Oktopus von links nach rechts oder umgekehrt bewegst, meistens von links nach rechts, und hast eine Welt, die so ein bisschen wie aus so einem Pixar-Film wirkt. Also
sofort das Erste, was hervorsticht, ja.
Ja, also der ganze Look, aber vor allem, und das kann man natürlich jetzt anhand Bilder gar nicht so richtig beurteilen, sondern erst wenn man es sieht, nämlich wie das animiert ist. Und ich finde, das ist so großartig animiert. Allein die Arme des Oktopus, wie die sich bewegen, so wenn man jetzt von links nach rechts geht oder beim Schwimmen oder beim Klettern. Das mag ein Detail sein, aber da achtet man unweigerlich drauf, wenn man das spielt. Und das sieht so toll aus. Aber auch die Gegner und wie die Welt gestaltet ist und wie sich Objekte darin bewegen. Also das ist wirklich aus der Hinsicht heraus, wie es aussieht, ganz, 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 ganz toll. Also da macht es einfach schon Spaß zuzusehen. Und das ist schon mal ein ganz großer Pluspunkt. Ansonsten ist es halt ein Ja, ich würde sagen, natürlich Platforming, Rätsel, Stealth-Spiel, was sich die meiste Zeit relativ standardmäßiger Elemente bedient, ne? Also, dass du hier und da mal ein paar Gegnern oder dass du dir umgehen musst, indem du halt im richtigen Moment jetzt irgendwie zur Seite gehst, wenn die sich gerade umdrehen oder indem du jetzt über Plattformen springst oder gerade jetzt als Oktopus ist man auch manchmal im Wasser und da finde ich, dann funktioniert das noch so ein bisschen besser. Gut, jetzt sind wir wieder unter Wasser, aber der Oktopus
ist es auch ein bisschen so nur mit Stealth und Platforming und so. Hat schon ein paar Parallelen zu Planet of Lana.
Hat ein paar Parallelen, aber dann, wenn man im Wasser ist, dann spielt es sich schon sehr anders, weil als Oktopus hat man auch die Mechanik, dass man eben so Tinte versprühen kann, was teilweise auch wieder für Stealth genutzt wird, indem man dann zum Beispiel so einen Tintenschuss machen muss, der natürlich dann richtig getimed und richtigen Ort und Stelle ist, damit man an Gegnern irgendwie vorbeikommt. Aber grundsätzlich ist das Movement dann halt ein komplett anderes, weil dann bist du viel schneller als zu Land, ne? Weil da bist du ja so ein bisschen eingeschränkter, aber zu Wasser ist man ganz schön flott. Und das spielt sich auch ganz gut und knackig vor allen Dingen. Also da habe ich die ganze Zeit das Gefühl gehabt, so von der Steuerung, das funktioniert richtig, richtig gut. Spielerisch funktioniert das, was es macht, auch gut, obwohl das jetzt nie sonderlich komplex ist, sondern es sind eher diese, ja, auch so ein bisschen wie vielleicht bei Planet of Lana, diese Standardelemente aus diesen Spielen vor allem Dingen, ne, das so Standard-Platforming, hier ein bisschen Stealth und da ein bisschen voranschreiten, hier mal ein Schalterrätsel lösen, damit man da irgendwie weiterkommt. Aber das sind relativ einfach, also was heißt relativ einfach? Also einfach bis mittelkomplexe Dinge, die man dort tut. Und das ist auch völlig in Ordnung, so, weil es macht Spaß. Also, und es ist ein relativ kurzes Abenteuer. Ich glaube, das kostet auch nur 20, 25 Euro das Spiel. Das ist ein relativ kleines Ding. Und wenn das jetzt irgendwie so ein 8, 9 Stunden Ding wäre, dann würde es mich wahrscheinlich nur nach hinten raus ein bisschen, dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen zu eintönig nach einer Zeit. Aber dadurch, dass es ein relativ kompaktes Ding ist, war ich die ganze Zeit gut unterhalten und es war abwechslungsreich. Und dann muss ich sagen, da gibt es von mir auch einen Daumen nach oben. Das hat mir richtig gut gefallen. Das war spaßig und vor allem ultra charmant. Hat auch hier und da auch einen sehr schönen Humor. Und es hat noch eine Geschichte, die ist so ein bisschen, bisschen abstrus, aber ganz witzig erzählt. Da würde ich jetzt nicht so unbedingt das Hauptaugenmerk drauflegen, weil es jetzt natürlich nicht super komplex ist, aber ist so eine schöne, Begleiterscheinung, die auch ganz, ganz humorvoll gestaltet ist. Insofern ein, ja, mehr oder weniger spielbarer Pixar-Film, der richtig Spaß macht, muss ich sagen.
Das ist schön zu hören. Ich fand auch, als ich das damals gesehen habe, das Cover allein mit dem ist so direkt, ist das ein Pixar-Spiel? Nee, ist es nicht, aber ich meine, bei Findet Dory gibt es ja auch so einen Oktopus-Typen und der sieht dem ja schon sehr ähnlich. Ich meine, wie unterschiedlich kann man ein Oktopus designen? Ich verstehe, aber ne?
Ja.
Ja, aber schon cool, dass das so auch ein gutes, nicht nur ne, die Hook hat, dass es so aussieht wie ein Pix, sondern auch ein gutes Spiel ist. Das ist ja schon.
Also ich bin vor allem überrascht, dass es halt ein Konami-Spiel ist, weil es ist so also maximal untypisch. Aber das finde ich gerade noch so, also umso lobenswerter, dass auch solch ein Publisher sich solche Sachen traut. Und ich hoffe, dass das auch entsprechend durchaus Anklang findet und ja zumindest so den Erfolg hat, dass sich das Ganze gelohnt hat. Und ja, vielleicht mehr solcher Projekte da entstehen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das ein Erstlingswerk war, das müsste ich jetzt on the fly einmal rausfinden, aber so per se hat mir das sehr, sehr gut gefallen und hoffe, dass da in Zukunft mehr erscheint. Ich habe jetzt gerade herausgefunden, dass es tatsächlich kein anderes Spiel von diesem Studio gibt. Das heißt ein ZDT-Studio, sitzen in Paris und ja, gerne mehr davon. Also ich wünsche dem Spiel Erfolg, dass man da noch ein bisschen mehr in Zukunft sieht. Ja, dann haben wir 4 von 4 Spielen abgehakt und das Resümee war jetzt überraschend positiv bei allen. Das finde ich ja immer gut.
Ja, ich auch.
dass wir da eigentlich ganz schöne Sachen beigefunden. Wobei, ich finde generell, wenn wir so ein bisschen kleinere Spiele haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die auch zumindest ganz gut bis sehr positiv ausfallen, irgendwie ein bisschen höher, als wenn man dann so mal ins obere Regal greift.
Also zumindest bei mir ist es jetzt zumindest, bei mir ist es ja oft so, dass es, wenn es um Indie-Spiele geht, sind das ja Spiele, die ich irgendwo in einem Trailer oder irgendeiner Präsentation gesehen habe oder so. Mhm. Und dann die über Tobi anfragen lasse und sage, hier, dieses Indie-Spiel, das hat keiner auf dem Schirm. Ich würde das aber gerne spielen, das sieht schön aus. Und dann kommt's und es ist auch schön. Deswegen kommt da immer dann ein positives Bild von raus, weil ich mir halt Spiele aussuche, wo ich denke, oh, das sieht ja cool aus. Und in den meisten Fällen ist es dann auch cool. Also es ist sehr selten, dass ich ein Spiel irgendwie anhand von Screenshots oder auch von Trailern mir angucke und denke, boah, nee, das ist eigentlich, das könnte ja ganz gut aussehen, aber und dann kommt es an und es ist absoluter Schrott. Das ist bis jetzt noch nie passiert, ne? So. Mm. Da hat man, glaube ich, nach all der Zeit mittlerweile einen guten Radar für, wenn du irgendwie einen Trailer von einem Spiel siehst und denkst, nee, das kann eigentlich nicht, das kann es eigentlich nicht sein. Und aber manchmal kommen ja auch Spiele so an bei uns und die testen wir dann auch, aber das ist in letzter Zeit weniger passiert, kommt vielleicht nochmal wieder. Aber da bleiben wir dann trotzdem ehrlich, auch wenn es nicht so gut war.
Ja, ich meine, gab ja auch jetzt, ne, wenn man auf sich ein bisschen auf der Seite umguckt, ein paar Tests, die mal nicht so gut ausfielen. Ne? Aber freut mich jetzt, dass die vier Sachen auf jeden Fall gut waren. Also wenn ihr an sowas Spaß habt, vor allem das Schöne ist, es sind jetzt keine 60, 70, 80 Euro Dinger, sondern relativ humane Preise, was jetzt ja dieser Tage nicht ganz unwichtig ist oder generell nicht ganz unwichtig ist. Insofern sind das mal Empfehlungen von uns. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne auf nat-games.de vorbeischauen. Da gibt's natürlich noch viel mehr an News und Tests zu aktuellen Spielen. Wenn euch natürlich noch andere Indie-Games oder AA oder AAA oder sonst was Spiele interessieren. Und mit den Worten erstmal ein Dank an deine Anwesenheit, dass wir ein paar kleine schöne Spiele sprechen konnten. Und natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, schaut auf nat-games.de vorbei und natürlich Podcast abonnieren, weil dann verpasst ihr auch keine weiteren Folgen, in denen wir über aktuelle Spiele und aktuelle Geschehnisse sprechen. Wir haben jetzt ja schon wieder so Mitte April, gerade wenn es um aktuelle Geschehnisse geht, da werden die nächsten Wochen und Monate, glaube ich, sehr turbulent wieder mal, wie immer um diese Zeit. Und daher immer schön abonnieren, da wo ihr Podcasts hört. In dem Sinne, macht's gut, bis zur nächsten Folge und bleibt gesund. Ciao.
Ciao.